Sie hören den Kurier.
We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all.
Vor 5 Jahren warnte Microsoft-Gründer Bill Gates davor, dass die nächste große Bedrohung der Menschheit nicht etwa ein neuer Krieg, sondern ein neues Virus sein wird. Und er hat auch sehr deutlich gesagt, dass die Welt nicht darauf vorbereitet ist. 5 Jahre später wird er bestätigt. Und just die USA, diese hochgerüstete Weltmacht, ist seit gestern das Land mit den meisten Corona-Fällen weltweit. Zum Vergleich, allein in New York gibt es knapp 40.000 Corona-Erkrankte. In Österreich sind es 7.000. Und die Mediziner in den USA sagen, dass man erst am Anfang der Krise steht. Wie also konnte es so weit kommen? Welche Rolle spielte da Präsident Donald Trump? Und gibt es auch Hoffnung für die USA? Eine Kurier Daily Spezialausgabe. Sind die USA noch zu retten?
Keep America great!
Die Geschichte der Corona-Verbreitung in den USA kann nicht ohne die Figur Donald Trump erzählt werden. Seit Wochen fährt der amerikanische Präsident einen Zickzackkurs mit fatalen Folgen. Mein Kollege Dominik Kanzian hat für uns daher die wichtigsten Aussagen Trumps in den letzten Wochen recherchiert. Das erste Mal spricht Donald Trump öffentlich am 22. Jänner über das Coronavirus im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten. In einem CNBC-Interview vom World Economic Forum in Davos wird er auf den ersten Fall in den USA, im Staat Washington, angesprochen.
We have it totally under control. It's one person coming in from China and we have it under control. It's going to be just fine.
Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Virus zumindest in 5 Ländern verbreitet und mehrere US-Gesundheitsexperten warnen vor der Ausbreitung des Coronavirus in den USA. Amerika müsse jetzt handeln, um eine Katastrophe zu verhindern, lautet der Tenor. Den Präsidenten interessiert das zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Am 31. Jänner verbietet die Regierung schließlich Nicht-US-Bürgern, die kürzlich in China waren, die Einreise in die USA. Geschlossene Grenzen, die sind Trumps Antwort auf alles, könnte man meinen. Eine Verbreitung in den Vereinigten Staaten selbst scheint der US-Präsident damit auszuschließen. Viel eher glaubt er, dass die Krankheit in ein paar Wochen Geschichte ist. Er sollte sich irren.
Now the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are in good shape now.
Um es richtig zu stellen, es waren zu dem Zeitpunkt 12 bekannte Fälle. Und es sieht momentan auch nicht danach aus, als würde das Virus im April mit dem Steigen der Temperaturen einfach so verschwinden. 2 Wochen später. Das Virus breitet sich mehr und mehr aus. Es ist der 24. Februar, einen Tag nach dem zweitgrößten Punkteverlust des Dow Jones in seiner 124-jährigen Geschichte. Und da twittert Trump, man habe das Coronavirus sehr unter Kontrolle in den USA und der Aktienmarkt schaut schon wieder ganz gut aus. An dem Tag verlor der Dow Jones 3,4 Prozentpunkte und insgesamt in den darauffolgenden 4 Wochen etwa ein Drittel seiner Punkte. In den darauffolgenden Tagen versichert Trump in jedem öffentlichen Statement, dass er und seine Administration alles unter Kontrolle haben, die Medizin das Virus schon sehr gut erforscht habe und sie sehr nahe an einem Impfstoff sind. Dem muss allerdings sein wichtigster Berater Anthony Fauci widersprechen. Er ist Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA. Er sagt, man sei zumindest 18 Monate von einer Impfung entfernt. Und das deckt sich auch mit den Aussagen von allen anderen Experten weltweit. In der Zwischenzeit sind zumindest 35 Fälle in den USA bekannt. Für Donald Trump gehen die Fallzahlen aber mittlerweile gegen Null.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. And from our shores, we've, you know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows.
Like a miracle. Ja, genau. Wie ein Wunder ging es aber eben nicht weg. Am 25. Februar waren es in den USA bereits 57 bekannte Corona-Fälle. Später ruderte das Weiße Haus in Sachen Impfstoff zurück und behauptete, Trump habe von einer Ebola-Impfung gesprochen, die bald fertig sei. Aha. Von den Demokraten wird unterdessen immer mehr Kritik am Präsidenten laut. Der antwortet wieder auf seine eigene Art und Weise bei einer Wahlkampfveranstaltung.
Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They're politicizing it. We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. And this is their new hoax. But, you know, we did something that's been pretty amazing. We're 15 people in this massive country. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States.
Trump spricht also vom Virus als einen Hoax, einer Falschmeldung der Demokraten. An diesem Tag wird der erste Todesfall im Bundesstaat Washington bekannt. Es ist ein Mann, Mitte 50. Donald Trump spricht in einer Pressekonferenz von einer wundervollen Frau. Sie sei Hochrisikopatientin in ihren späten 50ern.
Unfortunately, one person passed away overnight. She was a wonderful woman, a medically high-risk patient in her late 50s.
Wir schreiben den 6. März. Mittlerweile sind 15 Menschen erwiesenermaßen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Etwas mehr als 300 Infizierte sind bekannt, die Dunkelziffer ist da aber schon weit höher. Dennoch gibt es weitere Veranstaltungen, auch Wahlkampfveranstaltungen von Trump, aber auch den Demokraten. Und zwischen den Wahlkampfveranstaltungen mit tausenden Fans besucht Trump auch das CDC, das Center for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia. Dort wird er gefragt, ob er überlegt, die Wahlkampfveranstaltungen abzusagen.
No, I haven't. Well, I'll tell you what, I haven't had any problem filling them. I mean, we just had one in North Carolina, South Carolina, all over the place, and we have tens of thousands of people standing outside the arena, so we haven't had.
Is there a risk that there's that many people close together?
Doesn't bother me at all, and it doesn't bother them at all.
Er begründet seine Entscheidung auch mit seinem Fachwissen über das Virus.
I like this stuff. I really get it. People are surprised that I understand it. Every one of these doctors said, how do you know so much about this? Maybe I have a natural ability. Maybe I should have done that instead of running for president.
Und immer wieder spricht der Präsident auch davon, dass Tests für alle bereitgestellt werden.
Anybody right now and yesterday, anybody that needs a test gets a test. They're there. They have the tests. And the tests are beautiful.
Die Tests, die die Regierung selbst herstellen lässt, erweisen sich aber schnell als mangelhaft. Am 12. März beginnt dann der große Shutdown. Die NBA, der Broadway und zahlreiche Schulen schließen. Am 13. März sind 1600 Fälle bekannt. 41 Menschen in den USA sind am Virus gestorben. Der Präsident ruft den nationalen Notstand aus.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words.
In den nächsten Tagen geht Trump immer mehr in die Defensive. Er wird zunehmend nervöser und beschimpft, wie könnte es anders sein, Journalisten.
You're sitting, you're actually sitting too close. You should really, we should probably get rid of about another 75-80% of you. I'll have just two or three that I like in this room. I think that's a great way of doing it. We just figured a new way of doing it.
Is it possible that your impulse to put a positive spin on things maybe giving Americans a false sense of hope?
No, I don't think so.
What do you say to Americans who are watching you right now who are scared?
I say that you're a terrible reporter. That's what I say. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. Let's see if it works. It might and it might not. I happen to feel good about it.
Zu guter Letzt lässt Trump auch damit aufhorchen, dass die Krise bereits zu Ostern vorbei sein könnte.
Easter is a very special day for many reasons. For me, for a lot of our friends, that's a very special day. And what a great timeline this would be. Easter as our timeline, what a great timeline that would be.
Wieder muss ihm sein wissenschaftlicher Berater Anthony Fauci widersprechen.
That's really very flexible. We just had a conversation with the president in the Oval Office talking about, you know, you can look at date, but you got to be very flexible. And on a literally day by day and week by week basis, you need to evaluate the feasibility of what you're trying to do.
Ich habe jetzt meine Kollegin Caroline Krause von der Kurier Außenpolitik am Telefon. Hallo Caroline.
Hallo Elias.
Ja, wir haben es schon gehört, in den USA stehen wir erst am Ausbruch der Corona-Krise und dennoch will Donald Trump, der US-Präsident, bereits zu Ostern, das wäre in 2,5 Wochen, volle Kirchen sehen. Aber wie realistisch ist das?
Also, dass Trump zu Ostern quasi wieder alles, das Land wieder öffnet und alles wieder ermöglicht, das ist, glaube ich, nicht sehr realistisch. Also, was wir jetzt wissen, würde das eine enorme Verbreitung des Virus weiter fördern. Und ich vermute, dass das wieder mal eine Aussage bleiben wird, die sich dann in die Liste einreiht, die wir gerade vorher gehört haben. Also selbst sein Berater in Corona-Fragen, der Anthony Fauci, sagt, dass man sich da nicht auf ein Datum festlegen kann.
Das heißt, man kann jetzt auch gar nicht absehen, wie sich die Zahlen in den nächsten Tagen, Wochen weiterentwickeln. Nach oben natürlich.
Nein. Sie werden sich auf jeden Fall nach oben entwickeln und es ist auch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen in Amerika. Also man kann das schwer sagen, aber eine Öffnung würde momentan wirklich eine enorme Weiterverbreitung bedeuten.
Wenn man sich Fotos anschaut von Miami Beach, ist dort nichts mehr los. Das sind gespenstische leere Straßen und auch der Strand dort ist leer. Das war vor einer Woche noch ganz anders. Da wurde nämlich Spring Break gefeiert, also wo die jungen Studenten die Pause nutzen, um Partys zu feiern. Das im ganzen Land, nicht nur in Miami natürlich. Aber wie stark wird sich das noch auswirken, auch auf die Entwicklung der Infizierten?
Ja, also wir kennen ja die Kurve auch von uns aus Österreich, was die Verbreitung des Virus bedeutet. Und da kann man sich, glaube ich, ungefähr ausrechnen, wie stark die jetzt noch nach oben gehen wird. Das Typische ist ja, dass die Hälfte der Infizierten gar nicht merkt, dass sie das Virus haben. Also es ist davon auszugehen, dass auch auf diesen Stränden viele infiziert waren.
Mhm. Kommen wir zum Gesundheitssystem. Wie gut ist denn das amerikanische Gesundheitssystem auf Corona vorbereitet?
Also man muss dazu sagen, momentan sind in Amerika mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendein Gesundheitssystem gibt, das auf so eine Situation vorbereitet ist. Aber insbesondere das amerikanische ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder durch Priorisierungen und Kürzungen kaputt gespart worden. Und es gibt jetzt ein paar Aufstellungen, wie viele Krankenhausbetten und Intensivbetten und Beatmungsgeräte es gibt. Und das reicht nicht einmal annähernd für ein Szenario, wie man sich jetzt vorstellen kann. Also es gibt da eine Studie aus 2005, wo die Regierung eine Bedarfsanalyse für genau so eine Lungenpandemie, für eine hypothetische damals noch, gemacht hat. Und da hätte man 740.000 Beatmungsgeräte oder mehr gebraucht. Und momentan gibt es in den ganzen Vereinigten Staaten rund 10% davon, also ungefähr 70.000. Man versucht jetzt natürlich, Geräte zu Beatmungsgeräten umzubauen, andere verfügbar zu machen, aber das dürfte nicht einmal annähernd reichen. Also man hat jetzt schon aus New York State, aus Spitälern Berichte gehört, dass es jetzt schon völlig übergeht.
Ja, gibt es da auch eben, weil wir das gerade in New York ansprechen, wo ja die Krise sehr weit fortgeschritten ist, aber gibt es generell in der Gesundheitsversorgung auch regionale Unterschiede? Also es sind manche Staaten, Bundesstaaten von den USA besser aufgestellt als andere?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Also die öffentliche Gesundheit liegt laut der Verfassung bei den Bundesstaaten. Und teilweise ist es so, dass schlechter entwickelte Gebiete auch schlechtere Gesundheitsversorgung haben. In New York, weil du das jetzt angesprochen hast, also im Staat New York, da gibt es 19 Millionen Einwohner, da gibt es 3.000 Intensivbetten und 53.000 Krankenhausbetten insgesamt. Aber der Gouverneur hat kürzlich gesagt, dass zumindest 140.000 Betten nötig wären, also ungefähr doppelt so viel, wie es gibt. Und auch Washington State, der am stärksten betroffene Staat, dort ist die Verfügbarkeit von Beatmungsgeräten auch extrem niedrig, also der zweitschlechtest ausgestattete US-Staat.
Neben der regionalen Unterschiede von den Bundesstaaten, von der Gesundheitsversorgung, geht es ja auch darum, welche gesellschaftlichen Unterschiede es gibt. Denn viele Amerikaner haben ja, soweit ich weiß, nicht mal eine staatliche Gesundheitsversorgung, oder?
Ja, also ich glaube, es ist so ungefähr, es sind auf jeden Fall 28 Millionen, die gar nicht krankenversichert sind. Mhm. Aber bis zur wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte der Amerikaner haben zumindest eine schlechte Krankenversicherung. Und also das amerikanische Gesundheitssystem war ja auch schon vor Corona schwer in der Kritik, weil es eben ärmere Amerikaner schwer benachteiligt. Und der Obama hat versucht, wie wir wissen, das zu ändern, aber den Versuch oder diese Versuche hat Donald Trump vom ersten Tag seiner Präsidentschaft eigentlich bekämpft. Und jetzt zeigt sich halt durch Corona extrem, was das für eine Spaltung des Landes bedeutet. Also die Nichtversicherten oder die Schlechtversicherten würde eine Corona-Behandlung finanziell ruinieren. Und es ist auch davon auszugehen, dass das vielleicht auch deshalb manche Leute weiterarbeiten gehen, wenn sie vielleicht
infiziert sind.
Infiziert sind, ja, und keine Symptome haben oder nur schwache.
Das würde aber die Ausbreitung weiter befeuern. Generell ist es offensichtlich, dass die Gesellschaft in Amerika anders funktioniert als in Europa und es ist nicht so solidarisch wie in Europa. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt noch stärker zutage kommt, oder? Und wird das Coronavirus vielleicht auch die amerikanische Gesellschaft verändern?
Ja, also es ist schwer zu sagen. Man merkt schon durchaus jetzt so den Punkt, dass viele sagen jetzt in Social Media oder so, das ist jetzt echt ein Turning Point. Aber es gibt ja auch innerhalb der Demokratischen Partei eine Diskussion, dass es mehr Regulierung bedarf und mehr Staat und mehr ein besseres Sozialsystem und so weiter. Aber in Wahrheit setzt sich nicht einmal in der Demokratischen Partei diese Idee wirklich durch, also dieser linke Flügel um Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Alexandria Ocasio-Cortez. Die sind zwar sehr öffentlichkeitswirksam und die kommen in Europa natürlich gut an, teilweise, weil das bei uns gang und gäbe ist, dass man so ein System hat. Und die sind in den USA, besonders in den großen Städten und an den Küsten populär, aber auf ganz Amerika blickend haben diese Sozialisten, wie sie genannt werden, eigentlich keine Chance. Das hat sich auch in den Vorwahlen der Demokraten gezeigt.
Man muss sich auch anschauen, wie die Prominenten und wie die Stars sich verhalten in den USA. Da gibt es eigentlich so zwei verschiedene Arten. Es gibt natürlich Menschen, die auch jetzt Hilfsfonds starten für Betroffene. Dann gibt es aber auch andere Stars wieder, die aus New York in die Hamptons flüchten oder gleich auf ihre Yachten und sich dann dort per Hubschrauber versorgen lassen. Also auch hier sieht man eigentlich die krassen Gegensätze, oder?
Ja, also die krassen Gegensätze und auch dieses, also das ist ja auch ein Teil eine Folge des Gesundheitssystems wahrscheinlich. Wenn man so eine Lawine an einer Krise quasi so langsam auf einen zurollen sieht, weil man muss ihnen ein bisschen auch menschlicherweise zusehen, dass sie das machen. Ja? Also die versuchen sich da selbst jetzt irgendwie zu retten, natürlich. Also da im Endeffekt ist sich dann jeder selbst der Nächste. Aber natürlich, wie du sagst, also in Amerika ist das schon ganz besonders, also das amerikanische System ist schon ganz stark darauf ausgelegt, dass wenn du Geld hast und wenn du Erfolg hast, dass du dann es schaffen kannst. Also es gibt jetzt in der Corona-Zeit den Schmäh auf Social Media, dass es gibt ja so wenige Tests, Corona-Tests, und dass man, um einen Corona-Test zu erhalten, einfach einem Reichen ins Gesicht husten müsste und dann auf dessen Testergebnis zu warten. Also es gab eben auch das Gerücht, dass man schneller zu Tests kommt, wenn man das einfach bezahlen kann. Das ist natürlich ein Schmäh, aber es zeigt irgendwie deutlich, wie sehr auch diese Wut auf die Ungleichheit jetzt langsam herausbricht. Und man sieht daran, also an dieser Krise auch, wie ungerecht das Gesundheitssystem aufgebaut ist und wie gefährlich das auch für einen Staat und eine Volkswirtschaft werden kann.
Genau. Und wenn wir von Gesundheitssystem sprechen, das ungerecht ist, dann müsste man eigentlich gleich den Schritt weitergehen zum Wirtschaftssystem, denn da gibt es auch einige wenige, die sehr viel verdienen und sehr viele, die sehr wenig verdienen, obwohl sie sehr viel arbeiten. Und wenn man sich anschaut, wie es auf der Wall Street derzeit zugeht, die spielt völlig verrückt. Da gibt es zwischenzeitlich sehr große Gewinne, aber auch wieder große Verluste. Klar wird sein, dass die Kurse wahrscheinlich noch ziemlich stark sinken werden. Und was bedeutet das dann für Amerika?
Ja, also der Einbruch hat ja schon begonnen, spätestens mit den Schließungen. Arbeitslosigkeit hat schon früher eingesetzt. Gestern, glaube ich, oder vorgestern sind jetzt die Zahlen rausgekommen, dass 3,3 Millionen Menschen sich in den letzten Wochen arbeitslos gemeldet haben in Amerika. Das ist natürlich, also wenn Millionen Menschen den Job verlieren, dann ist natürlich da volle Krise. Obwohl nämlich die Wirtschaft noch nicht so sehr heruntergefahren wurde wie in Europa. Ja. Also schon durch die Verbreitung des Coronavirus in Asien und in Europa ist ja weltweit die Nachfrage und aber auch die Produktion eingebrochen und die Versorgungswege komplizierter geworden. Und das hat natürlich auch schon, bevor in Amerika so viele infiziert waren oder bekannte Infektionen waren, hat das natürlich auch Amerika schon getroffen.
Jetzt gibt es mittlerweile ein unglaubliches 2 Billionen Dollar Hilfspaket für die Wirtschaft, aber wird das überhaupt reichen?
Naja, also jetzt, Gott sei Dank haben sie sich endlich mal geeinigt, weil es hat ja auch einige Zeit gedauert, bis die Regierung und der Kongress da einig waren. Und ob das reicht, wird abzuwarten sein. Es sagen mehrere Experten, dass es nicht reichen wird. Aber von der Größenordnung ist es so groß ungefähr wie das österreichische, das kostet es, was es wolle, Paket, also so 10% der Wirtschaftsleistung.
Ja.
Aber also es beinhaltet vor allem einmalige Direktzahlungen an Amerikaner, weil natürlich die sollen den Konsum weiter ankurbeln, auch in der Krise, weil die amerikanische Wirtschaft ist ganz besonders auf den Innenkonsum angewiesen. Aber es ist so, die US-Amerikaner arbeiten jetzt schon im Grunde so viel, wie sie können. Also teilweise in den unteren Einkommensklassen haben einzelne Personen 2-3 Jobs, um nur ihre Miete zu zahlen. Also ob diese Einmalzahlung von 1.200 Dollar reichen wird, um das abzufangen, das ist natürlich sehr fraglich.
Es ist ja so, dass es jetzt mehrere Stimmen bereits gibt, zum Beispiel der rechte Radiomoderator Glenn Beck oder auch der texanische Vizegouverneur Dan Patrick, der selbst 69 Jahre alt, der sagt, im Zweifel sollten sich die Großeltern opfern, damit die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Also da wird in Amerika doch mehr die Wirtschaftsleistung über vielleicht das Schicksal von Einzelnen gestellt.
Da gibt es natürlich auch schon mehrere Bonmots dazu, wo Eltern ihre Kinder fragen, ob sie ihnen wichtiger sind als der Dow Jones oder ob sie jetzt vielleicht abtreten können schon. Es ist nicht, also für mich ist diese Aufforderung von Dan Patrick natürlich eine Frechheit. Aber es ist gut möglich, dass die Republikaner mit solchen Aussagen auch quasi eine Reaktion in der Bevölkerung austesten wollen. Also im Hinblick auch auf Wahlen und auf Zustimmungswerte für den Präsidenten. Ich persönlich würde dann den Dan Patrick gern fragen, wie viele Menschenleben seiner Ansicht nach für die US-Wirtschaft geopfert werden können, ob das jetzt 10.000 sind oder 100.000 oder 1 Million. Das würde er natürlich nicht beantworten können. Aber und er muss sich, obwohl er eine Risikogruppe ist mit 69 Jahren eventuell, wahrscheinlich nicht um die medizinische Behandlung Sorgen machen, was natürlich andere hunderttausende Amerikaner schon müssten. Also es ist sehr zynisch und aber wie du sagst, also es spiegelt diese ganz zentrale auf die Wirtschaft schauen wieder.
Jetzt ist natürlich Amerika trotzdem ein großer Wirtschaftsmotor weltweit. Das heißt, wenn der amerikanische Staat Schwäche zeigt wirtschaftlich, das wird dann auch wohl weltweit eine größere Rezession auslösen. Man denke nur an die Lehman Brothers, die dann auch eine weltweite Finanzkrise ausgelöst haben.
Ja, stimmt. Also von den Lehman Brothers ist natürlich dann der Schock sehr schnell auf die ganze Welt verbreitet worden. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es ja sowieso so, dass auf der ganzen Welt quasi ein Angebots- und Nachfrageschock herrscht. Und wenn in den wichtigsten Wirtschaftsnationen die gesamte Produktion heruntergefahren wird und das öffentliche Leben eingeschränkt und damit der Konsum eingeschränkt wird, dann ist auf jeden Fall ein Einbruch zu erwarten weltweit. Die OECD geht von einem Wachstumseinbruch von 1,5% aus, habe ich jetzt gelesen, und Ökonomen rechnen mit einer weltweiten Rezession. Es sollen bis zu 25 Millionen Jobs weltweit draufgehen. Also es ist auf jeden Fall weltweit zu spüren, ob das jetzt von Amerika ausgeht oder von den Situationen in allen möglichen Staaten, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Mhm.
Mit Blick auf die Weltbühne, weil wir gerade dabei sind, zeigt sich da nicht gerade, dass vielleicht China die USA als Weltmacht ablöst, denn die USA unter Trump ist America first und die China liefert Hilfslieferungen nach Europa, liefert Masken nach Italien, versucht wirklich da hilfsbereit sich zu zeigen. Ist das so, dass da China jetzt mehr und mehr zu einer Weltmacht wird und die USA vielleicht das Leader ablöst?
Ja, also den Fight scheint Trump momentan zu verlieren. Das ist ja ihm auch ganz wichtig immer gewesen, die Nase vor China zu behalten. Also das wird ihm auf jeden Fall gefährlich. China erholt sich jetzt schneller, obwohl man jetzt vielleicht noch mit einer zweiten Welle rechnen muss. Mhm. Die haben jetzt wieder den Flugverkehr eingestellt. Aber China positioniert sich als hilfsbereiter und technisch versierte Leader jetzt weltweit, eben so wie du gesagt hast, sie versenden Schutzkleidung, senden Doktoren nach Italien und andere Länder. Russland im Übrigen beginnt das jetzt auch, das aber selbst wirklich fraglich mit dem Virus umgeht bis jetzt. Aber natürlich, das ist natürlich eine weltweite PR-Aktion und nicht nur eine Hilfeleistung. Aber wir haben gesehen, jetzt hat Trump gestern schon mit die telefoniert, also das weiß der Trump bestimmt und der versucht, das jetzt natürlich mit allen Mitteln abzufangen.
Mhm. Ja, und Trump selber hätte ja im Herbst seine Wiederwahl, würde gerne wiedergewählt werden, da sind amerikanische Präsidentschaftswahlen, aber wird Corona die Wiederwahl Trumps auch gefährden?
Ja, also mit Prognosen über die Wahl oder Wiederwahl von Donald Trump muss man immer sehr vorsichtig sein. Also das haben wir vor 4 Jahren schon schmerzvoll erfahren, wo vielleicht niemand gedacht hätte, dass der das wirklich schafft. Also da kann man sich vielleicht jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber beeinflussen wird Corona die Wahl auf jeden Fall. Es gibt zwar noch nicht wirklich die Diskussion, ob die Wahl verschoben werden könnte, aber eigentlich steht das natürlich auch im Raum. Die Krankheit in Wahrheit beeinflusst den Wahlkampf ja jetzt schon. Also für Trump ist das überhaupt kein idealer Zeitpunkt. Er hatte sich eigentlich in den letzten Wochen voll darauf konzentriert, den Amerikanern zu erzählen, wie gut die US-Wirtschaft läuft in seiner Amtszeit und wollte auch in den Anfangstagen von Corona oder in den Anfangswochen, was wir auch vorher in dem Beitrag gehört haben, immer wieder Optimismus verbreiten, das Virus kleinreden und so weiter. Das ist wohl auch eine Taktik gewesen, um seinen Plan irgendwie weiterzuführen. Aber das hat ihn im Endeffekt jetzt noch viel tiefer in die Krise hineingerissen, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite ist jetzt von den Demokraten noch nicht ein wirklich viel besserer Umgang mit der Corona-Krise erkennbar. Also die haben sich jetzt in der Krise noch nicht als die tollen Macher herauskristallisiert. Ja. Also es wird noch spannend sein, wie das dann weitergehen wird.
Und sie haben natürlich ein Problem, weil in einer Krise den Leader sozusagen anzugreifen, also Joe Biden, sind jetzt hier irgendwie die Hände gebunden, weil er kann Trump sehr schlecht kritisieren eigentlich in der Phase.
Genau, also der nationale Zusammenhalt, der ist schon wichtig jetzt. Also sie haben wenig Handlungsspielraum, da hast du schon recht.
Gut, wie das Ganze ausgehen wird, sehen wir dann im Herbst. Vielen Dank, Caroline, für deine Expertise und bis bald.
Danke, Elias. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war's auch von meiner Seite. Noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann mailt uns doch unter daily@kurier.at, sind wir stets für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Elias Nadmesnik, over and out.
We'll meet again. Don't know where.